Die Emotionen, die sind hoch, die Ellenbogen werden ausgefahren, ne? Klar sind wir ein Team, aber jeder kämpft halt um dieses Ticket. Und ja, das ist auch logisch, dass am Ende mal ein paar Tränchen fließen, der eine sich freut, der andere halt nicht.
Liebe Team Defense, Paris 2024 liegt hinter uns. Mailand und Cortina 2026 wirft seine Schatten voraus. Winter is finally coming. Er steht jetzt wirklich direkt vor der Tür. Und in dieser Saison werden die Weichen für die Olympischen Winterspiele in Italien gestellt. Auf der Road to Milano Cortina spreche ich mit den besten Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland. Und wir schauen voraus auf das große Wintersport-Highlight vor unserer Tür. Heute ganz besondere Episode aus zwei Gründen. Erstens freue ich mich sehr, sehr doll auf unseren Gast. Rennrodlerin Julia Taubitz ist am Start, dazu gleich mehr. Und ganz große Ehre in dieser Episode für mich persönlich. Ich darf euch heute nämlich exklusiv verraten, wer den Team D Award 2024 in der Kategorie Olympics gewonnen hat. Da standen Angelina Köhler, Annette Kaufmann und Annika Wendle zur Auswahl. Es wird also auf jeden Fall eine Gewinnerin geben. So viel wissen wir schon mal. Also jetzt erstmal das Gespräch mit Julia und danach direkt im Anschluss die Auflösung, wer den Team D Award mit nach Hause nimmt. Der Team Deutschland Podcast und diese Episode wird wie immer präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Mein Name ist Paul Burber, ich bin euer Host. Los geht's! Julia, schön, dass du da bist im Team Deutschland Podcast. Lass uns direkt reinstarten. So kurz vor der Saison, der erste Weltcup steht, glaube ich, vor der Tür, ne?
Ja, hallo. Freut mich erstmal, dass ich hier sein darf. Genau, wir stehen kurz vorm ersten Weltcup in Lillehammer. Wird Zeit, dass es losgeht. Ich freue mich drauf, ne?
Du hast den ganzen Sommer fleißig trainiert, glaube ich, wenn ich dich so bei Instagram verfolgt habe. Viel geschwitzt, viel gegeben. Bist froh, dass es losgeht?
Ja, genau. Also, wir haben natürlich eine Sportart, wo unsere Saison ja nur von, ich sag mal, Mitte Oktober bis Anfang März geht und den Sommer über haben wir halt Wettkampfruhe, können wirklich fleißig trainieren, aber wir sind ja alles Athleten und irgendwo, ja, willst du dich ja dann wieder messen und wieder Wettkämpfe fahren, also da gibt man dann schon alles, um im Winter fit zu sein.
Ich habe neulich schon mit Laura Nolte gesprochen. Bin gespannt, wie du das siehst. Ist die Saison mit Blick auf Mailand jetzt, ist es noch eine Übergangssaison? Ist es eine richtige, wichtige Standortbestimmung, sich so in Position zu bringen? Wie wichtig ist jetzt so die Saison?
Ich sag mal so, die Saison, das war nochmal so was, wo man was Neues ausprobieren kann, weil nächstes Jahr will man dann ja schon seinen Stiefel durchziehen, sage ich mal. Ne? Also auch im Sommer über, da probiert man nicht unbedingt nochmal was Neues, sondern das setzt man dann auf die Methoden, wo man weiß, okay, wenn ich so und so trainiere, weiß ich, dass ich zum Höhepunkt einfach fit bin. Und dafür war der Sommer auch nochmal gut. Wir haben viel hin und her experimentiert, ein bisschen was ausprobiert. Ich kann mich aktuell nicht beschweren. Also ich stehe athletisch ziemlich gut da. Auch fahrerisch ist eigentlich alles super. Von daher, glaube ich, haben wir da ja echt einen guten Weg gefunden, um nächstes Jahr entspannt ja in die richtige Richtung zu starten.
Aber bei euch ist dieses Jahr auch noch nicht Quali entscheidend, ne? Also die Saison hat noch nichts mit der Olympia-Quali zu tun, oder?
Genau, richtig. Also bei uns beginnt das dann wirklich erst nächste Saison. Für uns Deutsche ist es ja auch eher so, dass wirklich dieser interne Kampf halt wirklich sehr, sehr hart wird. Wir sind 4 Frauen im Weltcup, 3 davon dürfen dann nur zu Olympia und ja, aus den letzten Jahren der Erfahrung, ich bin ja schon ein bisschen dabei, ist es dann natürlich schon alles aufregend und spannend, wer da wirklich so um das letzte Ticket fightet.
Kannst du schon was sagen, wie das bei euch aussehen wird? Habt ihr schon alle Olympiaplätze sozusagen qualifiziert oder passiert das auch erst nächstes Jahr? Aber da seid ihr relativ safe, weil ihr einfach weiter weit mit vorne dabei seid. Also das ist wahrscheinlich das Erste, sozusagen die Schlitten zu qualifizieren und dann macht ihr diesen internen Ausscheid.
Genau, richtig. Also die Personenanzahlen, die stehen eigentlich fest. Die Quotenplätze, das haben wir alles, da wir als deutsche Mannschaft schon sehr stark sind im Rodeln. Da bekommen wir auch die vollen Plätze und dann geht's natürlich in den internen Kampf. Ja.
Weißt du schon, wie dieser interne Kampf entschieden wird? Ist das jetzt schon klar? Gibt's einen Tag X, wo abgerechnet wird? Gibt's einen Weltcup, wo es sich entscheidet? Wie sieht das aus?
Nee, es ist an sich eine längere Phase. Wir beginnen meistens Ende Oktober, Anfang November mit den Quali-Rennen auf deutschen Bahnen. Vielleicht gehen wir nächstes Jahr auch nochmal ins Ausland, nach Innsbruck. Und das zählt alles schon mit in die Quali ein. Dann steht das Weltcup-Team und dann zählen die Weltcups genauso mit in diese Olympia-Quali rein. Und dann ist bei uns eigentlich immer so Stichtag eigentlich vor Weihnachten. Da sollte das schon alles festgelegt werden und wenn es da noch Ungereimtheiten gibt, dann entscheidet sich noch zum ersten Weltcup im neuen Jahr, also im Januar dann. Ja, und danach steht das Team.
Danach steht das Team. Das ist sicherlich dein großes Ziel, wie alle Athletinnen und Athleten, die hier mal im Podcast sind. Im Sommer war das bei uns ganz krass beim Kanu-Rennsport und beim Kajak-Cross und Kanu-Cross mit Ricarda Funk und Elena Lillig und wie sie alle heißen. Diese interne Ausscheidung, weil wir sind Weltspitze, da muss man gar nicht drum rumreden, da muss man auch nicht bescheiden sein, das ist nun mal so. Aber dieser interne Wettkampf, da kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn er. Bobbahnen sind nicht oder Schlittenbahnen, Rodelbahnen sind nicht so nicht überall in Deutschland erreichbar, aber wenn man mal die Chance hat, da mal hinzugehen, zu so einem Wettkampf, der wirklich entscheidend ist über ja, die Teilnahme an Olympischen Spielen, da sind wirklich so viele Emotionen dabei. Wie war das beim letzten Olympiazyklus für dich?
Da war ich eigentlich relativ safe mit dabei, sage ich mal. Also da habe ich in den ersten Rennen schon ziemlich viele Punkte gemacht, sodass dann der letzte Kampf eher um die Anna Bärreiter damals ging und die Diana Eitberger, die sich da, glaube ich, wirklich auch bis zum letzten Rennen noch fighten mussten. Und das ist halt dann einfach, klar steht dann noch Olympia an, aber eigentlich haben die Ausscheidungsrennen ja viel, viel mehr Bedeutung. Ne? Das ist genauso wie jetzt, wenn du dich in diesen Quali-Rennen nicht für die Weltcups qualifizierst. Dann bist du halt raus, ne? Dann ist die Chance erstmal weg und ehe du dann eingetauscht wirst, das dauert halt schon ein paar Wochen, wenn es überhaupt geschieht in der Saison. Von daher ist da auch bei allen eigentlich so, die Emotionen, die sind hoch, die Ellenbogen werden ausgefahren, ne? Klar sind wir ein Team, aber jeder kämpft halt um dieses Ticket. Und ja, das ist auch logisch, dass am Ende mal ein paar Tränchen fließen, der eine sich freut, der andere halt nicht. Also das ist ja sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Wie ist es eigentlich bei euch? Trainiert ihr alle zusammen an einem Stützpunkt auf einer Bahn oder seid ihr ein bisschen verteilt?
Also im Sommer sind wir alle verteilt. Wir haben so die vier also oder fünf Stützpunkte in Sachsen, Oberwiesenthal in Altenberg, in Thüringen Oberhof, in NRW Winterberg und dann noch Berchtesgaden in Bayern. Aber im Winter sind wir alle zusammen. Also eigentlich ab der ersten Rodeleinheit sind wir gemeinsam auf den Bahnen unterwegs. Es gibt auch so in der Nationalmannschaft nicht mehr diesen Vorteil von Heimbahnen, weil so wirklich viel alleine ohne den Rest der Mannschaft rodelst du auch nicht mehr. Also eigentlich machen wir dann wirklich alles gemeinsam.
Weil du das gerade sagst, Vorteil Heimbahn und so, habe ich mich ja schon immer gefragt, kannst du eigentlich alle Bahnen auswendig im Kopf durchgehen? So, wenn ich jetzt sage Wissler, dann weißt du genau, zack, zack, zack.
Ja, schon. Also klar, so Bahnen, wo du jetzt lange nicht mehr warst. So Pyeongchang fahren wir dieses Jahr mal wieder, Korea, ne? Da war ich das letzte Mal, ja, 2018. Da wird es schon schwer, aber die meisten von uns, die führen wirklich so ein kleines Büchlein oder haben in ihrem Laptop ihren Bahnplan und dann liest du dir das einmal durch und dann kommst du da so schnell wieder rein. Aber wirklich so, also die deutschen Bahnen zum Beispiel, da kannst du mich nachts um 3 wecken und ich weiß, wie ich da runterfahren
Auch mit dem Wok theoretisch.
habe. Richtig, auch mit dem
Wie
Bock.
lange dauert es denn, so eine Bahn auswendig zu lernen? Wie oft musst du da runterfahren? Mal abgesehen davon, dass du es dir aufschreibst und dann ja, wahrscheinlich verdeutlichen kannst durch deine Aufzeichnung. Wie lange brauchst du dafür? Reicht das nach einem Wochenende schon oder du musst es ja
Es
vorm
ist
Fahren auch schon können, oder?
richtig, also ich sag mal so wirklich komplett neue Bahn, wo du vorher noch nie warst. Da ist es schon natürlich schwierig. Da versuchst du dir das vorher einzuprägen. Auch erstmal, wo die Kurven lang gehen, ne? Wie das optisch aussieht. Und dann wird es trotzdem so sein, du setzt dich den ersten Lauf auf den Schlitten, fährst runter und nach Kurve 5 oder 6 weißt du nicht mehr, wo du bist. So, das geht vielen so. Dann musst du das natürlich alles erfüllen. Aber ich sag eigentlich so, nach der ersten Einheit, also wo man wirklich dann mal 3, 4 Läufe runtergefahren ist, hat man das schon grob drin. Wenn du dir dann noch, also viele schauen sich dann so Bahnvideos auch an, so Kamerafahrten, und dann gehst du das ein paar Mal durch und dann hast du das eigentlich drin. Also ich bin jemand, der sich das relativ schnell merkt. Also ich würde jetzt sagen, so wirklich nach der ersten Einheit weiß ich, wo ich langfahre, in welcher Kurve ich bin, was ich grob zu tun habe. Ja, und dann geht es natürlich an den Perfektionismus, ne? Also wir sind da ja wirklich tausend für Sportart. Da will man manchmal nicht zuhören, wie wir uns unterhalten, welche Zentimeterchen wir da näher an die Kurve ran müssen und alles.
Zentimeterchen und Millisekunden. Wie, anders gefragt, Peking war eine ganz neue Bahn für dich wahrscheinlich damals, ne? 2022, also da war, oder für alle. Da hat er wahrscheinlich auch, vielleicht die Chinesen hat da keiner drauf vorher trainiert, ne?
Genau, richtig. Also ich hatte damals das Glück, ich durfte mit zur Homologierung fahren. Also das sind so wirklich die ersten Athleten, die die Bahn testen, auf Sicherheit überprüfen. Also ich hatte da ein paar Läufe mehr als viele andere Athleten. Das war ganz cool, weil du schon mal so ein grobes Gefühl hattest. Aber wir kamen dann, naja, 4 Monate später wieder zu der Bahn, zu Olympia, und da war gefühlt alles anders irgendwie. Also der Eisausbau, das ist bei uns halt trotzdem immer sehr entscheidend auch. Klar hast du den Bahnkörper, aber je nachdem, wie viel Eis da wirklich drauf ist, wie kalt es ist, werden ja die Abstände trotzdem immer enger oder weiter. Und da war das dann trotzdem wie eine neue Bahn. Und die Chinesen, die sind da wirklich sehr, sehr viel gefahren. Die sind auch wirklich gut gefahren, muss man sagen. Aber bei uns in der Sportart ist es halt irgendwo so, dass du das von klein auf betreiben musst. Also bei uns so die meisten, die haben wirklich zwischen 7, also mit 7, 8 und 9 Jahren angefangen. Und die Chinesen, das waren halt alles so Quereinsteiger. Und dann merkst du halt schon, dass einfach die Erfahrung fehlt. Und ja, deswegen sage ich, war es dort eigentlich schon für alle relativ auf Null gesetzt und da konnte jeder von vorn beginnen.
Würdest du, oder hättest du vorher gesagt, die Bahn liegt dir? Was liegen dir generell für Bahnen? Kurvig, schnell, was hast du da Vorlieben?
Also ich fand, dass mir Peking wirklich sehr gut gelegen hat. Und ich mag die Bahn auch sehr. Also ich bin da wirklich gerne gerodelt. Und an sich liegen mir Bahnen, die länger sind. Also wo du wirklich so über 50 Sekunden auch fährst, weil ich jemand bin, der immer unten raus schnell ist, sagen wir. Also bei mir kommt dann so ein bisschen die Aerodynamik und mein Fahrgefühl. Ich bin am Start meistens immer ein Ticken hinterher. Also das ist auch so wirklich die Baustelle, wo ich auch Richtung Cortina dann wirklich noch mehr dran arbeiten muss. Ja, ansonsten, ja, ich mag eigentlich mehr so diese Kleiderbahn. Also wir haben wirklich Bahnen, wo du dich drauflegst, viel Gefühl machen musst, aus den Schultern arbeiten musst. Und dann gibt es so Bahnen wie zum Beispiel Sigulda, ist so eine richtige Lenkerbahn. Also da musst du den Schlitten in der Hand haben, da musst du wirklich mit viel Einsatz den Schlitten da rumlenken. Ja, das gefällt mir nicht ganz. Also ich bin mehr so die Kleiderbahn, lange Bahnen, ja.
Und ich finde das total spannend, was du gesagt hast. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, so als Außenstehender. Ich denke, so eine Bahn, die Kurven werden sich nicht ändern, aber wenn die, klar, wenn die Präparierung anders ist, Eis oder, ne, dann, klar, dann ist sie schneller oder anders. Also es ist da noch ganz viel, wie du ja sagst, Liebe zum Detail dann gefragt und Tagesform, sowohl von dir als auch von der Bahn.
Ja, absolut. Und dann natürlich auch das Wetter, ne? Also es ist bei uns immer sehr spannend in Aldenberg. Da ist die Bahn so im Training, wir hatten das schon ganz oft, dass die 2, 3 Sekunden langsamer war. Und auf einmal ist Renntag, es sind -4 Grad, die Sonne scheint, das Eis glänzt und auf einmal kriegen alle Herzflattern, weil man weiß, okay, man fährt da jetzt 2, 3 Sekunden schneller. Und das ist bei uns halt wirklich eine Welt. Also das klingt erstmal so, ja gut, 2, 3 Sekunden, ja, was wollen die? Aber da ist dann schon wirklich mucksmäuschenstill im Stadthaus, da hat keiner mehr groß was zu lachen.
Wir haben uns gerade schon so ein bisschen um, wie soll ich sagen, um Peking herumgewunden. Wir haben vorm, kann ich ja verraten, vom Podcast gesagt, lass uns nicht so viel über Peking sprechen. Ich kann allen Hörerinnen und Hörern einen Podcast empfehlen, nämlich diesen hier. Hört euch den ersten Podcast, Julia war hier schon mal zu Gast, damals bei meinem Kollegen Jens. Hört euch den mal an. Das war 2 Tage nach deinem Rennen in Peking. Du warst noch sehr emotional damals. Es war sehr dramatisch für dich in Peking. Vielleicht auch ein kleiner Teaser für die, die es nicht wissen. Einfach mal reinhören. Wir lassen uns mal nicht weiter so darüber sprechen. Ich würde gerne aber wissen, ist jetzt so eine, ich mag mich selber nicht für die Frage, weil das die Frage ist, die du jetzt wahrscheinlich das nächste Jahr immer hören wirst, ne? Aber ich hoffe, vielleicht bin ich der Erste, der es fragt. Der Druck Also Olympische Spiele sind alle 4 Jahre. Man hat als Athlet 3, 4 Chancen. Manche haben 5, wenn du reitest im Sommer, dann hast du vielleicht auch 7 Chancen. So, aber realistisch, so als Athlet ist man, wenn es richtig gut läuft, man Weltklasse ist, dann ist man 4-mal vielleicht bei Olympischen Spielen. Das heißt, wenn man einmal bei Olympischen Spielen nicht das gebracht hat, was man sich vielleicht erhofft hat, dann sinken die Chancen. Und der Druck steigt vielleicht. Ist das so? Denkst du so? Oder ist das völliger Quatsch?
Ja, irgendwo ist es natürlich schon so, ne? Also ich hatte in Peking die Chance, mir erstmal so meinen Traum zu erfüllen. Der ist dann geplatzt. Und den Spruch, den ich da, glaube ich, am meisten gehört habe, war, ja, Jule, es sind ja nur 4 Jahre. Ich sag ja, es sind 4 Jahre. Ne? Ich muss jetzt sagen, es ging drauf also wirklich schneller rum, als man denkt. Also ich freue mich jetzt wirklich drauf, dass nächstes Jahr schon wieder die olympische Saison beginnt. Und ich muss sagen, dass ich aus der Erfahrung einfach in Peking wirklich viel lernen konnte. Klar waren die ersten Monate sehr schwer für mich. Es war sehr emotional. Man hat sehr, sehr viel in Frage gestellt. Aber im Endeffekt, woraus wird man denn stärker im Leben? Ne? Es sind aus Niederlagen. Ne? Da schöpft man irgendwo die Kraft, die Erfahrung raus. Und ich kann daraus so viel mitnehmen. Und persönlich für mich schon habe ich mich da extrem weiterentwickelt. Sportlich gesehen gehe ich ganz anders an die Dinge ran. Ich habe auch viel Neues auch mit reingebracht. Seitdem an arbeite ich auch mit Mentaltrainer zusammen, um da wirklich das auch zu verarbeiten. So, und jetzt ist wirklich so, ich sehe es als neue Chance mit Cortina. Jetzt bin ich auch nicht mehr die Allerjüngste, ne, muss man auch sagen. Also ich bin jetzt schon 28 Jahre alt. Eigentlich habe ich immer gesagt, okay, mit 30 mache ich einen Cut. Aber ich möchte auch nicht sagen, Cortina werden meine letzten Spiele, wenn ich mich dafür qualifiziere und alles. Also ich gebe mir da schon noch die Chance und sage, okay, allerspätestens wäre vielleicht 2030 auch nochmal eine Chance da. Aber ja, das große Ziel liegt jetzt natürlich in Cortina, ja.
Man sagt es immer so, aus Fehlern lernt man. Einerseits lernt man natürlich dann mit den Emotionen und der Enttäuschung umzugehen. Aber mit der Enttäuschung umzugehen, kann ich mir vorstellen, hilft dir nicht, das beim nächsten Mal besser zu machen. Also was hast du vom sozusagen von vor dem Rennen in Peking gelernt, was dir jetzt hilft? Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Aus deiner Sicht, war es der Druck, war es die Bahn, war es einfach eine Unachtsamkeit? Also was hast du da gelernt, was dir jetzt helfen wird?
Also ich muss sagen, dass ich damals den Druck gar nicht so sehr verspürt habe. Klar, es waren meine ersten Spiele. Ich bin als Favoritin hingefahren, fahre da den ersten Lauf und bin mit Bahnrekord da unten am Strahlen. Und ich glaube, da war wirklich so, ich war mir irgendwo zu sicher. Also es hat irgendwie alles gepasst. Ne? Ich hatte irgendwo auch meine Lieblingszahl als Startnummer. Die Bahn, die hat mir super gelegen. Das Wetter war spitze. Ringsrum hat alles gepasst. Also irgendwie war man so zu sehr in diesem Safe Space. Und dann war es tatsächlich so, dass ich in dem zweiten Lauf einfach zu unaufmerksam war. Die Konzentration nicht voll und ganz in der Bahn hatte. Und es gab so einen Moment bei der Kurvenkombination 12 auf 13, da habe ich mir gedacht, boah, was für ein geiler Lauf. So, und die 13 war dann die Kurve, wo es danach dann passiert ist, wo ich halt wirklich wusste, okay, du warst einfach abgelenkt. Sondern das geht in einer Rennsportart nicht, wo du da mit 120 km/h runtersaust und es im Tausendstel geht. Da musst du einfach voll fokussiert sein vom Start bis zum Ende. Und ja, da muss ich sagen, da war ich wahrscheinlich doch einfach ja noch ein bisschen zu jung. Unerfahren würde ich nicht sagen. Klar, es waren meine ersten Spiele, aber ich habe ja davor trotzdem schon einige Titel eingefahren gehabt. Aber das war was, da habe ich mich zu sehr so ein bisschen von meinen freudigen Emotionen leiden lassen. Also da weiß ich wirklich, okay, ich brauche jetzt die Konzentration von Start bis Ziel, die Schranke, und danach kannst du denken, was du möchtest.
Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr zu lange drüber reden. Lass uns das abhaken. Ich kann nur allen nochmal empfehlen, einfach mal, wer das nochmal sehen will, weil es ist super emotional. Auch Diana Eidberger war dann damals Expertin für Eurosport und erzählt gerade irgendwie, wie gut es läuft bei dir. Dann du baust deinen Vorsprung noch aus in den ersten Kurven. Mhm. Auf einmal stürzt du, jetzt haben wir den Teaser auch weggenommen, das weiß jeder, wie es gelaufen ist. Du stürzt, der Kommentator sagt nichts, Diana sagt nichts. Es ist so, man hört dich leider nur schlittern. Es ist so 20 Sekunden Stille, es ist wirklich crazy. Alle fühlen da irgendwie mit. Im Ziel ist, glaube ich, noch, war das Felix Loch oder so?
Ja, Max kam dann gleich, ja.
Ja, crazy. Okay, lass uns das ein bisschen abhaken. Letzte Frage da vielleicht dazu. Kann man diese Situation, du hast gesagt, es ist nicht so Druck, vielleicht mehr Konzentration, irgendwie, wie übst du die? Wie trainierst du das? Außer mit einer Mentaltrainerin, aber auch auf der Bahn?
Ja, genau. Also ich war ja eigentlich immer so ein bisschen, also ich war immer ein Wettkampftyp. Deswegen habe ich immer gesagt, ja, Mentaltrainer brauche ich nicht. Ne? Ich habe das so ein bisschen Larifari gesehen. Und nach diesem Ereignis hatten wir ja am nächsten Tag nochmal die zwei Rennläufe. Und viele haben zu mir gesagt, ja, da hast du das ja schon alles abgehakt. Ne? Ich bin dann im vierten Lauf nochmal Bestzeit gefahren, hast ja alles überwunden. Aber was dann natürlich in einem noch alles arbeitet und passiert, das wissen ja die Außenstehenden alle gar nicht. Und da war für mich dann auch ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss das mit jemandem verarbeiten. Ich suche mir da Hilfe und habe da wirklich einen super Mentaltrainer jetzt an meiner Seite, dem ich auch sehr viel anvertrauen kann. Und ich hätte auch nie gedacht, wie groß dieses Spektrum ist, was man da alles üben kann. Also mit Atemübungen, mit Visualisierungen, mit Konzentrationsarbeit. Also du kannst dich da wirklich richtig fokussieren und das halt auch trainieren. Und das haben wir jetzt, ja, seit, ich glaube, Mai 22 bin ich jetzt bei ihm, dass ich wirklich da voll und ganz da bin, dass ich den Fokus die ganze Zeit habe. Und da gibt es natürlich verschiedene Übungsansätze, die man da trainieren kann. Und das klappt wirklich sehr gut. Also jetzt auch im Winter, jeden Trainingslauf versuche ich da wirklich voll und ganz bei mir zu sein, in diesen Tunnel zu kommen. Ja, und ich denke, dass ich daraus schon also wirklich viel gelernt habe, ja.
Manifestiert ihr da auch Ziele?
Ja, safe.
Willst du darüber sprechen oder lieber nicht?
Nee, sag mal. Also ich glaube, das kann sich ja eh jeder denken. Man hat natürlich seine Ziele und so dieses Manifestieren und auch Visualisieren der Ziele, das ist wirklich richtig schön. Also auch letztes Jahr hatten wir ja eine Weltmeisterschaft in Altenberg. Das war meine Heimbahn. Also das war die Bahn, wo ich das Rodeln von klein auf gelernt habe. Da saß die 7-jährige Julia drin in der Bahn und ist da das erste Mal runtergerutscht. Und dann hast du da eine WM. So, und da war der Druck natürlich auch immens hoch. Und ich habe mir da immer vorgestellt, wie ich ins Ziel komme und dort dieses Eis küsse. Und dann komme ich da wirklich ins Ziel und denke mir, ach du Scheiße, jetzt ist es wirklich passiert so. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt küsst dieses Eis. Du hast dir das so oft vorgestellt. Und ja, das war wirklich ein richtig schöner Moment. Also ich glaube, man kann da wirklich sehr, sehr viel mit Visualisierung und Manifestation machen. Also ich glaube, musst du der Typ dafür sein, aber ich persönlich finde das sehr, sehr wichtig, ja.
Weil du es gerade angesprochen hast, lass uns mal den ganzen Weg zurückblicken. Wie ist es bei dir ein klassischer Weg in den Leistungssport gewesen? Du hast mit Rodeln ganz jung angefangen. Ist es familiär bedingt, aus einer geografischen Nähe zu einer Bahn? Wie war das bei dir?
Genau, also ich habe mit 7 Jahren angefangen mit Rodeln. Ich komme gebürtig aus Annaberg-Buchholz, das ist in der Nähe von Oberwiesenthal. Und da hat die Sportschule Oberwiesenthal der Stützpunkt Werbung an der Grundschule gemacht und haben meinen Bruder damit zu sich gezerrt. Mein Bruder, der ist 5 Jahre älter als ich und ich war so eine richtig schöne, nervige kleine Schwester, die immer bei ihrem Bruder sein wollte. Und ich bin da vorher mit ihm zum Schwimmen gegangen, beim Judo waren wir mal und dann ist er halt zum Rodeln und da bin ich auch mit hinterher. Fand das alles ganz schön und war anfangs noch zu jung. Und durfte trotzdem immer mal mit so einem Schlitten, war ja dann wirklich so bei uns zu Hause am Pöhlberg, so einen kleinen Abhang runterrodeln. Und das habe ich immer mitgemacht und hat Spaß gemacht. Und dann mit 7 Jahren haben meine Eltern halt gesagt, okay, wenn es dir Spaß macht, mach das auch. Dann haben wir das auch bis zum Jugendalter gemeinsam betrieben. Und ich glaube, mein Bruder hat dann so mit 16 Jahren aufgehört. Ja, und dann bin ich alleine den Schritt weitergegangen, dann nach Oberwiesenthal in die Sportschule gewechselt, auch aufs Internat, also wirklich klassischer Weg. Schulabschluss gemacht, dann in die Bundeswehr rein und ja, dann immer weitergekämpft.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Der Team Deutschland Paralympics Podcast ist ebenfalls wieder am Start nach Paris und da ist in der ersten Episode Josia Topf zu Gast.
Also ich schaue manchmal einfach die Medaille nur an und bin glücklich. Von dem her, das war eine unglaubliche Erfahrung und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich jetzt einfach die Mühen der letzten Jahre so ausgezahlt haben.
Er war einer der deutschen Stars der Paralympics. Als Beweis hat er einen ganzen Medaillensatz, also Gold, Silber und Bronze, mit nach Hause gebracht. Schwimmer Josia Topf hat damit jetzt sozusagen den halben Eiffelturm zu Hause, obwohl er das Pariser Wahrzeichen noch nie live gesehen hat, wie er verrät im Podcast. Im Team Deutschland Paralympics Podcast spricht der 21-Jährige auch über sein sportliches Entwicklungspotenzial, den gesellschaftlichen Umgang mit Menschen mit Behinderungen und warum er seine Medaille eher im Keller aufbewahrt als auf dem Gästeklo. Wie immer, große Hörempfehlung, Team Deutschland Paralympics Podcast. Da kommen auch noch mehr ja, Post-Paris-Episoden, nenne ich sie mal, raus. Hört euch die an. Und jetzt geht's hier weiter mit Wintersport und Julia Taubitz. Viel Spaß.
Aber Olympische Spiele, wann da mit 7 kennt man das vielleicht irgendwie vom Fernsehen, weil die Eltern da den Fernseher anschreien manchmal, weil sie mitfiebern. Aber wann war das für dich irgendwann so real oder ja, ein Ziel?
Ich war da tatsächlich schon relativ jung, weil ich weiß, ich hatte immer so ein Plakat in meinem Zimmer hängen, was ich irgendwann mal gebastelt habe, und da stand halt auch drauf so, mein größtes Ziel sind die Olympischen Spiele.
Dafür damals schon manifestiert.
So ungefähr, ja. Keine Ahnung, woher das kam, weil ich weiß auch so Olympia, wir haben Sommer-Olympia ab und zu geguckt, aber Winter-Olympia kaum. Also bei uns war ja meistens immer viel Schnee, da waren wir eigentlich die ganze Zeit draußen, also das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Und ich habe tatsächlich den Rodelsport auch im Fernsehen erst verfolgt, wo ich so die ersten persönlich kannte, die da mitfahren. Also vorher war das gar nicht so sehr Thema für mich. Ich habe mich eigentlich schon immer gern auf diesen Schlitten gesetzt und bin da runtergerutscht.
Sehr schön. Wir haben fast alles durchbesprochen. Eine Frage, die so ein bisschen aus dem Nichts kommt, muss ich aber nochmal stellen. Du hast einen Fanclub. Wie geil ist das denn?
Das ist sehr, sehr cool. Also da bin ich auch echt dankbar für, weil die auch ja jeden Weltcup, wo die vor allem als gesamte Gruppe mit am Start sind, nochmal so, so viel schöner machen. Also die feiern da, die machen sich ein geiles Wochenende. Wenn ich mein Rennen geschafft habe, dann können wir da gemeinsam feiern. Also das ist schon sehr schön. Das pusht einen nochmal viel, viel mehr.
Wie ist das zustande gekommen? Auch Freundeskreis oder irgendwie aus dem Nichts? Weißt du das noch? Ich glaube, die sind bei Facebook auch noch sehr aktiv, wenn ich das so sehe.
Genau, richtig. Also das ist eigentlich eine Zusammenarbeit von meiner Mutti und einer Freundin, die das so ja von Anfang an eigentlich so ein bisschen angetrieben haben. Und dann ist der immer größer geworden. Und ich glaube, der größte Mehrwert war dann, als von unserer, also wir haben so, sind so ein Kleingartenverein, ne? Und so Kleingartenvereine können ja eh immer gut feiern. Und seitdem die auch mit dabei sind, ja, ist da eigentlich immer größte Stimmung mit vorhanden. Also irgendwie wächst da immer mehr, kommen immer mehr Leute mit dazu, die da Lust dran haben. Und ja, ist eine richtig schöne Gemeinschaft.
Und die kommen dann auch zu den Weltcups logischerweise.
Genau, richtig. Also manchmal natürlich auch so vereinzelt, je nachdem, wo es passt. Aber die suchen sich immer einen Weltcup in der Saison aus, wo wirklich alle am Start sind. Das ist dieses Jahr zum Beispiel der zweite Weltcup in Oberhof. Da haben die einfach, es haben 60 Mann ein Hotel so für sich mit eingenommen. Ja, es ist super cool. Also da freut man sich einfach nur.
Voll geil. Großes Shoutout an den Fanclub von Julia Taubitz, wenn ihr das
absolut
hier hört.
Absolut, ja. Also.
Super gut. Wir hatten in Paris das waren so 4 Männer, die hatten jeden Tag andere Kostüme an, waren beim Golf, waren beim,
ja,
überall
die
waren die.
Ich auch kennengelernt.
Die waren so gut. Du warst auch in Paris, ne? Hast du die kennengelernt?
Ja, genau, richtig. Ich hatte die dann einen Abend mal im Deutschen Haus getroffen. Und da habe ich die so angeguckt, hä? Und dann kam so, ja, kennt ihr uns noch? Wir waren hier die beim Turmspringen irgendwie als Wasserspieler, hier waren die verkleidet, und ja, ist super lustig. Ja,
Team D-Fanclub, der muss auch wachsen. Ich hoffe, die kommen auch nach Mailand, dann können wir den Team D-Fanclub zusammen mit dem Julia Taubitz Fanclub da irgendwie connecten, weil ja, dann haben wir wirklich den besten Fanclub.
Absolut,
sehr schön.
Ja.
Dann lass uns am Ende nur noch ein bisschen die Formalitäten sozusagen klären. Highlights diesen Winter, was darf man nicht verpassen? Ist eine WM, EM habt ihr, glaube ich, nächstes Jahr so irgendwie im Frühjahr, ne?
Genau, richtig. Also wir haben die Weltmeisterschaft in Whistler in Kanada. Da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, das wird richtig schön. Aber für mich persönlich könnt gerne alle einschalten, ist das größte Highlight natürlich der Abschluss-Weltcup in Peking. Also ich kehre zurück auf die Olympiabahn. Da habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. ja, das wird mein persönliches Highlight die Saison, ja.
Sehr schön. Und über die Olympia-Quali haben wir eigentlich gesprochen, aber wie sieht sonst so, wenn wir nochmal dann, ist die Saison irgendwann nächstes Jahr im März, April vorbei, wie sieht dann sozusagen deine Road genau aus, deine Road to Cortina in dem Fall wahrscheinlich? Sommertraining, Kurzurlaub, Sommertraining und dann Vollgas.
Genau, eigentlich so ähnlich. Es wird ganz schön, wir fliegen von Peking erstmal direkt nach Phuket, machen 6 Tage Phuket, weil ja dann der Weltcups rum sind. Dann beginnen schon Materialtests für Cortina, was man so im Sommer überbauen kann am Schlitten. Dann werde ich erstmal ungefähr, ich schätze mal, ja, zwei, drei Wochen mit meinem Camper unterwegs sein, ein bisschen surfen gehen in Frankreich. Weil
Bist
ich
du
halt auch sehr.
so, bist du viel mit dem Camper unterwegs? Das ist ja auch geil.
Ja, ich habe mir tatsächlich ja jetzt erst vor zwei, drei Monaten den Traum vom Camper erfüllt. Habe ich jetzt lange drüber nachgedacht, viel überlegt. Aber das ist für mich einfach so ein Lifestyle. Das ist ein absolutes Freiheitsgefühl. Da kann ich komplett abschalten. Das tut mir wirklich sehr, sehr gut. Genau, das wird so mein Urlaub werden. Und ja, dann gehst du natürlich voll motiviert in die neue Saison. Ich schätze mal, ja, so Ende April, Anfang Mai beginnt dann das Training. Ja, dann zieht man durch. Bis zum Sommer, da hat man dann 2 Wochen Sommerurlaub, dann zieht man nochmal durch. Vielleicht findet man dann nochmal einen Club der Besten, ich hoffe. Und dann ja, geht schon die Olympiasaison los.
Du hast gesagt, du warst in Paris, du warst da auch im Deutschen Haus. War natürlich unglaublich, die Spiele in Paris. Und Sommerspiele sind immer ein bisschen größer als Winterspiele. Und für die Winterspiele in Mailand, Cortina, werden so ein bisschen dezentraler, sag ich mal, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Hat das trotzdem die Motivation und die Vorfreude nochmal gesteigert? Einfach nach Peking, Tokio, müssen wir gar nicht mehr drüber reden, Corona. Aber Spiele so nah vor der Tür.
Ja, absolut. Also für mich war es auch so, das war eine ganz spontane Aktion. Ich habe die Spiele angeguckt und dachte mir die ganze Zeit, ach, das sieht so schön aus und das ist so nah und eigentlich müsste man da hin. Und dann hatten wir 2 Tage frei, weil wir dann ins Trainingslager nach Chiembaum gefahren sind. Und da habe ich dann mit meinem Trainer geredet. Ich sage, pass auf, kriege ich noch einen Tag länger frei? Ich sage, ich würde jetzt so gern da nach Paris fliegen. Ich muss mir das angucken. Und da bin ich da wirklich ganz spontan rübergeflogen, habe ein mini kleines Airbnb-Zimmer mit 9 Quadratmetern bekommen und habe einfach dieses Feeling aufgenommen. Ne? Und ich weiß noch ganz genau, wie ich da vor diesem Eiffelturm stehe, schwitze, weil es natürlich unglaublich warm war. Aber ich habe so Gänsehaut bekommen, weil diese Ringe an diesem Eiffelturm so. Die Spiele mit der Stadt der Liebe und ja, das war einfach ein Symbol. Ich, ja, da konnte ich so viel Kraft nochmal draus schöpfen. Und auch die ganze Stimmung dann ringsherum im Deutschen Haus. So die Sommerspotte, die haben mich dann so angeguckt, so, hä, was machst du denn hier? Ich sage, ja, ich will euch mal unterstützen, mal gucken, wie das bei euch so läuft. Also, das war wirklich ganz toll, so dieses Miteinander auch einfach. Ne? Es ist eine riesengroße Sportfamilie, unser Team D. Und ja, das macht einen einfach nur stolz. Und ja, man ist einfach motivierter da. Einfach die Medaille am Ende hochzuhalten für unser Land.
Schönes, schönes Schlusswort. Jetzt hast du verraten, was dein Ziel ist am Ende. Vielen, vielen Dank,
Ja,
Julia.
ich danke euch. War ganz toll.
Das war der Team Deutschland Podcast mit Julia Taubitz. Und jetzt kommt, wie versprochen, die große exklusive Verkündung. Wer hat den Team D Award Paris 2024 in der Kategorie Olympics gewonnen? Angelina Köhler, Annett Kaufmann und Annika Wendle standen zur Auswahl. Ihr habt gewählt. Und jetzt steigt die Spannung. Ich mache noch eine dramatische Pause. Stellt euch einen Trommelwirbel vor. Den Team D Award Paris 2024 in der Kategorie Olympics hat gewonnen. Annett Kaufmann, Tischtennisspielerin, grandioser Auftritt in Paris von Annett, hat uns alle total begeistert, verdient gewonnen. Alle Teilnehmer oder alle Nominierten total verdient nominiert, aber Annett hat eure Votes bekommen, die meisten Votes in der öffentlichen Abstimmung. Von daher, Annett, herzlichen Glückwunsch. Die Verleihung findet statt am 14.12.2024 in Baden-Baden. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer hat denn die anderen zwei Kategorien gewonnen? Das verraten wir euch exklusiv im DBS-Newsletter. Wenn ihr diesen Podcast heute hört, am Mittwoch, den 27.11., meldet euch schnell noch an zum Newsletter. Der geht immer gegen Nachmittag irgendwann raus. Link schreiben wir hier in die Shownotes. Meldet euch an und dann wisst ihr auch exklusiv einen Tag vorher, wer in den Kategorien Paralympics und Rookie of the Games gewonnen hat. Wir hören uns wieder in dem nächsten Team Deutschland Podcast in der nächsten Episode. Dann ist Christopher Grothher zu Gast. Auch auf den freue ich mich schon sehr. Wir bleiben noch ein bisschen im Eiskanal. Bis dahin, bitte abonniert unseren Podcast und lasst eine gute Bewertung da. Würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank und bis dahin. Ciao.